Deutschlandfunk zur Diskussion.
Herzlich willkommen, ich bin Sina Fröndrich und wir sprechen heute über das Geschlecht. Stellen Sie sich vor, Sie fühlen sich wie eine Frau, Ihr Körper ist aber der eines Mannes mit Bart, Brustbehaarung und Penis. Oder andersherum, Sie haben Brüste und Eierstöcke, fühlen sich aber wie ein Mann. Diese Menschen werden als trans bezeichnet und wie viele Menschen im falschen Körper zur Welt kommen, das wissen wir gar nicht genau, aber wir wissen, dass sie in den meisten Fällen auch darunter leiden und dass der Weg zu einem neuen Körper, zu einem neuen Namen, damit verbunden, bislang mit einigen Hürden versehen war. Und genau das soll sich jetzt ändern. Die Bundesregierung will das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz auf den Weg bringen. Und damit soll es künftig kaum noch Hürden geben, um den Geschlechtseintrag zu ändern und auch den Namen zu ändern. Der Weg zum Standesamt reicht. Es braucht für diesen Schritt keine Gutachten. Was nicht geregelt wird, auch das ist wichtig, das sind Therapien, hormonelle Behandlungen oder Operationen. Ist dieser Entwurf, sind diese Eckpunkte, die es jetzt gibt, geeignet, um Betroffene zu entlasten? Oder öffnet er Tür und Tor für Missbrauch? Das wird sehr hitzig debattiert und wir wollen heute die unterschiedlichen Argumente hören, und zwar von diesen Gästen, die ich Ihnen gerne vorstelle. Hier im Kölner Studio zu Gast ist die grüne Bundestagsabgeordnete Nike Slavik, die von einem großen Sprung in eine freie Gesellschaft spricht, der mit dem neuen Gesetz erreicht werden soll. Herzlich willkommen.
Hallo.
Deutlich skeptischer ist die CSU-Bundestagsabgeordnete Susanne Hiel, Mitglied im Rechtsausschuss, Wahlkreis Amberg in Bayern. Wir hören Sie aus Nürnberg. Auch Ihnen willkommen.
Guten Tag, Frau Fröndrich.
Außerdem dabei ist Petra Weitzel von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität e.V. Ihr geht der Entwurf nicht weit genug. Hallo, Frau Weitzel.
Hallo.
Und Till Amelung, er ist trans und freier Autor und auch er hat einige Kritikpunkte an den Eckpunkten am Entwurf. Aber andersherum, ihm gehen einige Dinge zu weit. Starten wir also unsere Diskussion. Wir zeichnen am Mittwochnachmittag auf. Herr Amelung, fangen wir zunächst mit Ihnen an. Sie haben ja selbst eine Geschlechtsangleichung hinter sich mit Gutachten und Therapie. Jetzt soll es Erleichterungen geben. Also zumindest die Namensänderung ist ja quasi, soll ohne weiteres möglich sein. Sagen Sie jetzt endlich?
Auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass hier wesentliche Schritte zur Entbürokratisierung des Verfahrens angestrebt werden. Aber hier wird leider ein wenig das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, denn jetzt soll es überhaupt keine Form des Nachweises mehr geben, dass die Person, die da zum Standesamt kommt, auch tatsächlich zu den Personengruppen gehört, für die das Gesetz gedacht ist.
Da würden Sie also sagen, wenn das Gesetz, wenn es dann so kommt, wie es jetzt in den Eckpunkten formuliert ist, wenn das für Sie damals schon gegolten hätte, hätte das an Ihrer Geschichte, an Ihrem Weg was geändert?
Es wäre natürlich eine riesige Zeitersparnis gewesen. Das will ich gar nicht leugnen. Wenn man sozusagen mit einem Behördengang einmal alles erledigen kann, ist das natürlich viel weniger aufwendig, als wenn man erstmal einen Antrag an ein Amtsgericht schreibt, Prozesskostenhilfeanträge ausfüllt und dann auch noch Gutachtentermine und schließlich auch den Anhörungstermin wahrnehmen muss. Das erleichtert natürlich schon etwas.
Also wäre es schon ein bisschen weniger Leiden auch gewesen?
Leiden, das ist immer so relativ. Aber natürlich ein Zeitersparnis bringt natürlich immer Erleichterung im Alltag. Aber es hätte gar nicht letzten Endes so wesentlich viel an meinem eigenen Weg geändert.
Mhm. Petra Weitzel, Ihr Verein setzt sich ja für die Belange unter anderem von Transpersonen ein. Sie kennen da auch andere Geschichten und Ihre Bewertung fällt da ein bisschen anders aus.
Ja, wir freuen uns sehr, dass diese Hürden, also vor allem die zwei psychiatrischen Begutachtungen entfallen. Wir haben damit Erfahrung, also wir haben zum Beispiel eine Mutter bei uns im Verein, die uns mal gesagt hat, ja, sie hat ihr Kind nach der psychiatrischen Begutachtung gar nicht mehr wiedererkannt, also zumindest bei einem der Begutachtungen. Das, was da geschrieben wurde, das hatte mit ihrem Kind überhaupt nichts zu tun. Da wurden übergriffige Fragen zur Selbstbefriedigung und Sexualverhalten befragt. Also das ist sehr übergriffig und das machen andere Gutachter nicht, aber es gibt halt welche, die das tun. Und es kostet viel Geld. Was man auch nicht vergessen kann, die Zeit, bis diese Begutachtung abgeschlossen ist, das kann zwischen 3 Monaten und einem Jahr dauern, je nachdem, mit wem man es zu tun hat. In der Zeit ist man auch immer wieder Probleme ausgesetzt in seinem Beruf. Ne? Wenn man irgendwo kontrolliert wird von der Polizei oder den Job wechseln will, immer dann gibt es Ärger mit dem falschen Vornamen, den man sich nicht gewählt hat, sondern der einem mit B der einem gegeben wurde.
Susanne Hehl, CSU-Politikerin aus Bayern, das Selbstbestimmungsgesetz, das wird ja nur eine Minderheit betreffen. Eine Zahl, die das vielleicht verdeutlicht, 2021 gab es um die 2600 Geschlechtsangleichungen. Und doch sagen einige, dass dieses Gesetzesvorhaben eine enorme Sprengkraft entfalten könnte. Sehen Sie das auch so?
Sie haben recht, das betrifft wenige Fälle. Ich habe Zahlen bei der Bundesregierung angefragt erst kürzlich und 2021 gab es 3232 Verfahren, die geführt wurden, also nicht Operationen, sondern Namenswechsel und Wechsel des Geschlechtseintrags. Wir haben mit dem alten transsexuellen Gesetz die Situation, dass ganz klar geregelt ist, dass dieses Gesetz nur auf transsexuelle Personen zutrifft. Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz ist es jetzt so, dass jedem das Gesetz offen steht, der sich als dem anderen Geschlecht zugehörig identifiziert. Das heißt letztendlich, betrifft es alle und ist nicht mehr nur noch zugeschnitten auf die Zielgruppe oder die betroffenen Gruppe, die wir mit dem transsexuellen Gesetz bisher hatten.
Nike Slavik von den Grünen, wie sehen Sie das?
Also ich finde es auch wichtig zu betonen, dass wir nicht nur auf die Fälle schauen dürfen der Leute, die das transsexuellen Gesetz durchlaufen sind, diese mehreren tausend Fälle im Jahr. Es gibt auch viele Leute, die das aktuelle transsexuellen Gesetz nicht in Anspruch nehmen und dieses Verfahren nicht durchlaufen. Frau Weitzel und Herr Amelung hatten ja schon dargestellt, dass es viele problematische Aspekte am aktuellen Verfahren gibt. Viele Betroffene empfinden eben die Begutachtung, diese zwei psychiatrischen Gutachten, die eingeholt werden müssen und die dann zum Amtsgericht gehen, diesen ganzen Prozess als sehr entwürdigend, weil da sehr schwierige und auch für die Betroffenen belastende Fragen gestellt werden nach dem Masturbationsverhalten, welche Unterwäsche getragen wird. Und manchmal sehen sich Betroffene in diesen Therapien, Gesprächen, die ja eigentlich dazu gedacht sind, Menschen zu helfen, durchaus auch übergriffigen Situationen auseinandergesetzt. Also ich habe auch schon Geschichten erzählt bekommen von einem Transmann, der in einem Begutachtungsgespräch war, wo der Therapeut sagte, oh, Sie tragen ja rote Schuhe, das ist aber gar nicht männlich, da muss ich nochmal ganz genau drüber nachdenken, ob Sie wirklich ein Mann sein wollen. Also die Betroffenen erleben teilweise in diesen Begutachtungssituationen auch Geschlechterstereotype von einer sehr, auch extrem ausgelegten Männlichkeit oder Weiblichkeit, die Betroffene dann auch als belastend empfinden können, wenn sie das in diesem Sinne nicht erfüllen. Deswegen finde ich es richtig, dass wir einen Weg wählen, der für die Betroffenen einfacher ist, der bürokratieärmer ist und eben auch wirklich den Gedanken der freien Selbstverwirklichung in unserer Gesellschaft erfüllt. Viele Länder in Europa sind schon längst weiter und das transsexuelle Gesetz ist in mehreren Punkten in der Form, in der es 1980 geschrieben wurde, auch verfassungswidrig. Und deswegen ist es meines Erachtens eigentlich auch überfällig, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir dieses Gesetz so reformieren, dass wir den Betroffenen wirklich eine gute Möglichkeit geben, in dem Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, auch leben zu können.
Darf ich da vielleicht ganz kurz einhaken?
Ja.
Zu den Gutachten. Die Frage ist ja, ich sage mal, wir haben jetzt viel gehört, ich habe mich auch viel mit vielen Menschen das letzte Jahr über unterhalten, wo ich ganz unterschiedliche Schilderungen höre, eben wie man diese Gutachten und diese Termine wahrnimmt. Das sind alles punktuelle, anekdotische Erzählungen. Das heißt, es ist jetzt nichts wissenschaftlich eingepackt. Und die Frage, die sich mir darstellt, ist es dann nicht besser, einheitliche Standards für die Gutachten festzulegen? Und natürlich wird es auch immer eine Sache der jeweiligen Person sein, wie ich mich in diesen Situationen fühle und wie ich das empfinde. Das ist ja dann auch immer noch mal subjektiv.
Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, weil die Gutachten spielen ja sozusagen für den Gang aufs Standesamt, um den Namen und den Geschlechtseintrag zu ändern, ja eben keine Rolle mehr, sondern man kann per Selbsterklärung, kann aus Mustafa Agathe werden. Ist das denn richtig, dass es da gar keine Hürde mehr gibt?
Das ist also nach dem Referentenentwurf, der uns vorliegt, der ja noch nicht im Kabinett war und noch kein Gesetzentwurf ist, ist das so vorgesehen, dass ich aufs Standesamt gehe, dass ich erkläre, ich möchte meinen Vornamen wechseln bzw. den Geschlechtseintrag wechseln. Der Standesbeamte prüft nichts mehr, sondern er nimmt die Erklärung entgegen. Und es muss auch bestätigt werden, dass man sich der Folgen bewusst ist. Das heißt, es dauert 3 Monate, bis der Eintrag gültig ist. Ich kann innerhalb eines Jahres oder nach einem Jahr dann wieder zurückwechseln. Diese Erklärung gebe ich ab, aber es wird nichts mehr geprüft.
Dass es keine Hürde gibt, würde ich so nicht sagen. Aus dem einfachen Grund, wenn jetzt jemand, der, sag mal, als männlich gelesen wird, ne, also mit Bart, mit Brustbehaarung, ja, da gibt es also gerade so ein Beispiel in den sozialen Netzwerken, wenn so jemand zum Standesamt geht und sagt, so, ich möchte jetzt einen weiblichen Geschlechtseintrag haben, dann muss diese Person ja mit derselben, mindestens sozialen Inkonkurrenz leben wie eine Transperson, die schon sich komplett umgestellt hat äußerlich und dann nur noch praktisch beim Standesamt ihr gelebtes Geschlecht bestätigen lässt. Ne? Also man setzt sich damit Diskriminierung aus und am Arbeitsplatz, an allen möglichen Gelegenheiten. Und wer soll das bitte tun? Das tun nur Menschen, die beweisen wollen, dass man irgendwie das System aufs Kreuz legen kann. Ja? Also wir wissen aus der Schweiz, da gibt es ab 1. Januar 2022 ein Selbstbestimmungsgesetz, dass in diesem ganzen Jahr gerade mal 3 Personen das versucht haben und 2 wurden gleich abgewiesen. Ne?
Das heißt also, Sie können jetzt mit der These nichts anfangen, dass man sagt, das kann am Ende irgendwie jetzt jeder machen, egal ob trans oder nicht. Sie es verneinen.
Genau, das wird nicht passieren.
Mhm. Also ich wollte da jetzt drauf gerne antworten. Also ich bin dagegen, dass man diese Gesetzeslücke, wenn man sie so nennen will, dass man die so einfach kommentarlos hinnimmt. Wir brauchen Gesetzeslösungen, die Vertrauen sichern und Vertrauen eben auch im Rest der Bevölkerung. Also dass dann die Ergebnisse dieses amtlichen Vorgangs, dass die vertrauensstiftend sind.
Frau Slawik, Herr Amelung hat gesagt, das ist eine Lücke, die er da sieht. Sehen Sie die?
Ich würde es nicht als Lücke bezeichnen. Ich würde eher die Perspektive einnehmen, es zu vergleichen mit anderen Dingen, die wir auf dem Standesamt tun. Wenn Menschen heiraten, das ist ja auch eine sehr gewichtige Entscheidung im Leben, die sehr viel Folgen hat für die Individuen. Man geht rechtliche Verpflichtungen füreinander ein, für einen anderen Mensch. Und da findet ja auch keine psychologische Evaluierung der Leute vorher statt. Und man muss sich auch nicht vom Standesbeamten oder der Standesbeamtin vorher extra auf Herz und Nieren prüfen lassen, ob man jetzt heiraten darf. Oder wenn Menschen Eltern werden und Kinder großziehen, dann verlangen wir es als Gesellschaft auch nicht, die Menschen vorher, dass sie quasi einen Elternführerschein machen müssen. Also warum ist es für uns als Gesellschaft so eine große Hürde und warum haben wir so ein großes Unbehagen eigentlich damit, dass es Menschen gibt, deren Geschlechtseintrag von der Geburt eben nicht passt und die den ändern wollen. Also für mich hat das ganz viel auch einfach mit Freiheit und Selbstbestimmung zu tun in unserer demokratischen Gesellschaft auch, dass Menschen das selbstbestimmt entscheiden können und dass es da eben dann keine bürokratische oder keinen Gesetzgeber gibt, der die Menschen da einer Prüfung unterzieht. Und wo ich auch noch mal drauf eingehen möchte, dieses Thema, dass es gar keine Hürden mehr gäbe. Es gibt keine gesetzliche Hürde mehr, das stimmt. Aber im Leben der Leute muss man sich schon anschauen, dass das ganz eklatante Folgen hat, wenn man zum Standesamt geht und den eigenen Geschlechtseintrag und den Vornamen ändert. Also damit ist es ja nicht getan. Dann muss man danach die Sozialversicherungsnummer, die Rentenversicherung, die Krankenkasse, man muss überall den neuen Namen melden, man kriegt teilweise neue Nummern vergeben. Also das zieht einen riesen Rattenschwanz dann auch hinter sich im eigenen Leben an Zusatzbürokratie. Und Frau Weitzel hat das ja auch angesprochen. Also die Fälle von Leuten, die das aus Jux und Dollerei machen, die sind so verschwindend gering gemessen daran, dass es tausende Menschen in Anspruch nehmen, für die es wirklich ein ganz wichtiges Herzensanliegen ist.
Mhm. Also darf Frau Hier, genau, von der CSU, Frau Slawik sagte jetzt, das macht man nicht einfach so aus Jux und Dollerei.
Das ist ganz bestimmt so. Das habe ich in meinen Gesprächen auch so wahrgenommen. Und ich glaube, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, dem ist es ganz schnell klar, dass das ein ganz entscheidender Einschnitt in einem Leben ist, wenn man feststellt, ja, viele sind ja lange auf der Suche, was ist überhaupt los, was ist das Thema, das mich da bewegt, dass es natürlich die Menschen begleitet lange und auch sehr belastet. Ich glaube, das spricht auch hier niemand jemandem ab. Aber wenn Frau Slawik gerade gesprochen hat, sie versteht nicht, welches Unbehagen vielleicht bei manchen Menschen mitschwingt bei diesem Thema, dass man auch eine Prüfung braucht. Nachdem dieses Verfahren so aufwendig ist, viel Zeit braucht, viel Geduld aufgebracht werden muss, glaube ich auch, dass jemand nur diesen Weg geht mit den Gutachten, der auch ganz fest in sich diesen Wunsch trägt und auch die Bereitschaft hat, das zu machen. Und darum glaube ich auch, dass so viele Gutachten oder so wenige nur negativ beschieden werden. Also es gibt es ja aber nur ganz selten. Und meine große Befürchtung ist eben, wenn das Ganze fällt, dass es eben dann, ich will jetzt nicht sagen, beliebig wird, das würde der Sache nicht gerecht werden, aber dass wir dann auch andere Dinge sehen werden, weil Menschen vielleicht sich nicht mehr so viel damit beschäftigen und es einfach zu leicht wird.
Dann überspitze ich meine Frage und gebe die weiter an Frau Weitzel. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, es gibt einen Trend zu Trans. Ich überspitze das jetzt ganz bewusst und nehme das, was Frau Hier jetzt gerade gesagt hat. Was sagen Sie dazu?
Also ich sehe diesen Trend nicht. Ich sehe Menschen, die aufgrund der Informationslage, die durch die sozialen Medien und an anderer Stelle da sind und mehr Offenheit in der Gesellschaft, einfach mehr Bereitschaft, sich also sein Coming-out zu starten und auch früher im Leben den Schritt zu starten. Und dadurch, dass sich diese Altersgrenzen immer mehr verschieben, hat man auch den Eindruck, dass es mehr werden. Also es gibt ja schon lange Statistiken, die Zahl der Transpersonen irgendwo zwischen 0,3 und 0,5% sehen. Und wenn man das mal umrechnet auf die jährliche Geburtenrate, müssten wir eigentlich viel mehr Anträge sehen, als wir jetzt im Augenblick haben. Ne? Mhm. Also die Zahlen, die stammen aus offiziellen Statistiken aus Kanada, England und Wales. Da hat der Staat gefragt und nicht irgendwer. Ne? Also es waren keine Umfragen. Deswegen kann man davon ausgehen, dass die Zahlen relativ verlässlich sind. Und der Begriff Trend impliziert, dass es so etwas wie eine soziale Ansteckung gibt. Und gerade diese soziale Ansteckung vor allem unter Jugendlichen ist etwas, was aus rechtspopulistischen Kreisen verbreitet wird und ist die Basis, um für sogenannte Konversionstherapien zu werben und die vor allem an die Eltern zu bringen. Es gibt ja auch im Netz so Anleitungen, wie Eltern das machen sollen, ihre Kinder in Anführungszeichen rumzudrehen. Ja. Also man braucht dieses Konstrukt Ansteckung, um Verschiedenes zu begründen. Und da kommt auch der Begriff Transtrend her.
Ich würde gerne nochmal auf den Bereich Familie, auf Kinder und Jugendliche zu sprechen kommen, auf Jugendliche. Das ist ja in dem Gesetzesentwurf bzw. in den Eckpunkten, heißt es ja, dass Jugendliche ab 14 Jahren, wenn die Eltern zustimmen, eben zum Standesamt gehen können und Namen und Geschlechtseintrag ändern können. Wie sieht das die Runde? Ist das zeitlich angemessen? Ist das zu früh, zu spät? Und wenn die Eltern nicht zustimmen, dann kann auch das Familiengericht am Ende entscheiden. Herr Amelung, vielleicht die Frage an Sie. Ist das eine angemessene Regelung?
In der aktuellen Zeit halte ich diese Regelung für nicht angemessen. Also bis zum 18. Lebensjahr sollten die Sorgeberechtigten immer mit an Bord sein. Das auch vor dem Hintergrund, dass gerade auch im Ausland schon mehrere Länder jetzt auch speziell auf den medizinischen Bereich bezogen, bei Minderjährigen gerade so ein bisschen die Kehrtwende machen, weil nun auch in den letzten Jahren, daher wahrscheinlich auch dieses Trans ist Trend, die Zahlen plötzlich sehr stark anstiegen in bestimmten Altersgruppen und vor allen Dingen bei biologisch weiblichen Minderjährigen. Und bei diesen hat sich dann zuletzt auch in einigen Studien gezeigt, dass da ganz viele auch erhebliche Komorbiditäten, also psychische andere Erkrankungen, die dann praktisch mit dazu sind und man nicht so genau weiß, kommt jetzt die Geschlechtsdysphorie von diesen Erkrankungen oder umgekehrt, sind also sehr stark belastete Gruppe. Und da haben sich im Ausland also jetzt gezeigt, mehrere Probleme, dass dann auch sich mehrere auch fehlbehandelt fühlen. Und also da, anstatt da jetzt hier weiter etwas zu liberalisieren, würde ich hier eher sehr sorgfältig die Entwicklung im Ausland beobachten und auch in Deutschland eigene Evaluierungen der Evidenzlage und Ähnlichem durchführen.
Frau Slavik, das Alter 14, ist das zu jung angesetzt, auch mitten in der Pubertät?
Also man muss ja dazu sagen, dass das Gesetz keine medizinischen Behandlungen regelt, sondern das ist ja was nach wie vor anhand von Leitlinien, an denen ja Ärztinnen und Ärzte und teils auch die Krankenkassen, die sind ja daran und nicht wir als Gesetzgebende. Im Regierungsentwurf bzw. in dem Referentenentwurf ist es ja so geregelt, dass bei den unter 18-Jährigen die Sorgeberechtigten zustimmen müssen. Und wenn sie das nicht tun, dass es dann vors Familiengericht geht. Ich persönlich hätte mir eigentlich eine Regelung gewünscht und für die werde ich mich auch im parlamentarischen Verfahren einsetzen, die den Jugendlichen eine Selbstbestimmung ohne Beitun der Eltern auch ermöglicht. Also ich finde eigentlich, dass man ab 14 selbst entscheiden können sollte. Weil, warum sage ich das? Weil ich vergleiche das mit anderen Rechtsbereichen. Und zwar setzt in Deutschland ab dem Alter 14 sehr viel Selbstbestimmung eigentlich schon ein. Die Strafmündigkeit setzt ein mit 14. Also als Gesellschaft sagen wir, Menschen sind so zurechnungsfähig, dass sie ab 14 auch vor ein Gericht gehen können und verantwortlich gemacht werden können, sollten sie eine Straftat begangen haben. Ab 14 setzt die Religionsmündigkeit ein. Jugendliche ab 14 Jahren können frei, ohne dass ihre Eltern mitentscheiden, über ihr Glaubensbekenntnis entscheiden. Und auch die Sexualmündigkeit bzw. das Schutzalter in Deutschland ist ja bei 14 beziehungsweise bei 16 Jahren. Also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum wir als Gesellschaft einerseits sagen, wir können Jugendliche verantwortlich machen für ihre eventuellen Straftaten. Sie können selber entscheiden über ihre Religionszugehörigkeit. Sie sind auch mündig, was ihre Sexualität angeht, ohne dass wir uns da als Erwachsene einmischen, ab 14, ab 16. Aber wenn es um die geschlechtliche Identität geht, das dürfen sie dann erst ab 18 machen. Also ich finde, das passt nicht ganz zusammen. Und ich finde, da ist eine Ungleichbehandlung gegenüber Transjugendlichen vorhanden. Und man muss auch sagen, auch wenn es die Option Familiengericht gibt, es gibt ja gerade da, wo Eltern getrennt sind, auch sehr schwierige Familienkonstellationen. Wenn dann einer der Elternteile die Zustimmung verwehrt, das kann sehr belastend sein, gerade dann für die Kinder. Und wenn es dann auch noch vors Familiengericht geht, ich finde das eigentlich sehr eskalativ und würde mir deswegen wünschen, dass wir eine Regelung finden, die den Jugendlichen mehr zutraut.
Frau Hehl.
Also ich glaube, wir haben viele unterschiedliche Punkte, die da mit reinspielen. Also ich halte das Alter 14 und ab 14, dass die Kinder das selbst entscheiden oder die Jugendlichen, als nicht angemessen. Es ist viel zu früh. Wir haben zum einen die Tatsache, dass wenn ich sage Schutzalter, alles, was jetzt Frau Slavik mit angesprochen hat, die Religionsmündigkeit, das sind Themen, die gehen nicht so weit und sind nicht so weitreichend, wie dieses Selbstbestimmungsgesetz das macht. Wir sprechen davon, dass es vermeintlich nur um den Geschlechtseintrag geht oder um den Wechsel des Namens. Aber es gibt Untersuchungen, die ganz klar zeigen, dass Jugendliche, die sozial transitionieren, so nennt man das, wenn man den Namen offiziell wechselt und den Geschlechtseintrag wechselt, dann zu 90% den Weg auch weitergehen, das heißt in die medizinische Richtung gehen und Jugendliche, die diesen Eintrag nicht ändern, sich zum Großteil mit ihrem Geschlecht versöhnen, möchte ich es jetzt mal bezeichnen. Also da ist ein großer Punkt, der einfach für mich sagt, das ist einfach viel zu früh. Und die Regelung mit der Ersetzung des Einverständnisses der Eltern durch das Familiengericht ist auch was. Ich habe damit auch ein Problem, aber aus einer ganz anderen Richtung. Heutzutage ist es so, wenn die Eltern sich nicht einigen können über wichtige Themen, das heißt die Aufenthaltsbestimmung, sei es vielleicht eine Operation, die gesundheitlich durchgeführt werden muss, dann können sie das Familiengericht anrufen. Dann ist es aber so, dass nicht das Familiengericht die Entscheidung den Eltern abnimmt, sondern einem Elternteil wird die Entscheidung übertragen, wenn das Gericht denn zu der Ansicht kommt, das kann gut geregelt werden. Das heißt, das Gericht hält sich völlig raus aus der Erziehung, ja, oder der Erziehungsarbeit der Eltern, weil auch Artikel 6 Grundgesetz uns sagt, die Eltern sind verantwortlich für die Kinder. Und was das Selbstbestimmungsgesetz jetzt macht, das sagt praktisch, ich übertrage dem Gericht die Entscheidung und das Gericht hat zuzustimmen dem Änderungsantrag für den Namen und den Geschlechtswechsel, wenn das Wohl des Kindes nicht dem entgegensteht. Und dann ist eben für mich die Frage, ja, also was sagt Artikel 6 Grundgesetz, ist es überhaupt vereinbar und was macht es mit der Familie, wenn solche Dinge passieren würden, weil die Kinder sind ja weiterhin in der Familie, die Familie lebt weiter zusammen. Und was heißt das dann auch in nächster Konsequenz, auch wenn wir die medizinischen Themen nicht im Selbstbestimmungsgesetz mit drin haben? Aber was heißt das für die Zukunft, für den nächsten Schritt? Pubertätsblocker, gegengeschlechtliche Hormongaben und dann letztendlich die Operationen. Wird das dann auch das Familiengericht entscheiden? Also das sind so Dinge, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Das, denke ich, kann so nicht funktionieren. Und ich meine, die Pubertät ist für viele Jugendliche eine schwierige Zeit. Ja, jeder ist auf der Suche nach sich selbst und ich glaube, jeder von uns kann gewisse Phasen da nachvollziehen, wo es einfach schwierig war. Und darum glaube ich, dass das viel zu früh ist, so einen Schritt alleine zu gehen ab 14 Jahren.
Petra Weitze von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Können Sie diese Bedenken zerstreuen?
Ich werde es mal versuchen. Nochmal, das Selbstbestimmungsgesetz regelt keine medizinischen Fragen. Und die Behauptung, dass 90% von den Jugendlichen, die den Personenstand ändern, auch automatisch alles andere machen, dann ist erstmal die Frage, haben die 90% sich denn falsch entschieden? Ja? Oder das wird ja praktisch in den Raum geworfen, dass das so wäre. Und da sage ich nein. Zu dem Thema Pubertätsblocker, medizinische Behandlung. Also es gibt in jedem Staat in Europa, USA, in verschiedenen Bundesstaaten, mindestens eine Klinik, die sagt, wir machen das nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass in diesen Ländern das jetzt komplett verboten wäre. Das ist eine falsche Information. Also weder in England noch in Schweden ist im ganzen Land Pubertätsblocker verboten. Das ist jeweils nur eine Klinik. Und es gibt natürlich auch in Deutschland, in München, einen Arzt in der Korte, der das nicht macht. Das sagt aber nichts über den Rest der Republik aus.
Also die meisten geben Pubertätsblocker.
Genau.
Ich würde gerne nochmal auf zwei Aspekte, die in der Debatte auch immer wieder eine Rolle spielen, zu sprechen kommen. Das sind die Schutzräume. Da wird ganz klassisch, nehmen wir die Sauna oder die Umkleidekabine, dass jemand, der sozusagen männlich gelesen ist, männlich aussieht, aber sagt, ich bin jetzt weiblich und dann eben in die Frauensauna, in die Frauenumkleidekabine geht. Das sind Ängste, die es gibt. Frau Slavik, müssen Sie die ernster nehmen?
Also erstmal ist ja klar, dass bei allen irgendwie größeren gesellschaftlichen Veränderungen, die wir durchleben, dass es da auch immer Ängste gibt. So Veränderungen lösen immer Ängste aus in Menschen. Das muss man erstmal annehmen. Ich finde aber, dass man gerade bei dieser Angst ein paar Dinge sortieren und auch einordnen muss. Also dieses Bild, wir reden ja immer viel in Bildern, aber gerade dieses Bild Frauensauna, also die meisten Saunen in Deutschland sind ja gemischtgeschlechtliche Saunen, gar keine Frauensaunen. Aber um jetzt auf das Thema Frauenräume auch zu kommen, also es ist so, dass wir eigentlich gesetzlich sehr wenig regeln oder fast gar nicht, wo Zugänge zu Frauenräumen sind und wer da reinkommt und wer da nicht reinkommt. Und in den meisten Frauenräumen findet auch keine Ausweiskontrolle statt. Also das ist nicht so auf der Damentoilette. Da steht niemand, der den Perso überprüft. Im Perso steht ja übrigens auch gar kein Geschlechtseintrag drin, sondern nur der Vorname. Aber der wird da auch nicht abgeglichen, ob das jetzt ein weiblicher oder männlicher oder whatever Vorname ist. Und auch bei den Frauenhäusern ist es so, dass die Frauenhäuser, die sind ja meistens selbstverwaltet, auch selber darüber entscheiden, welche Fälle sie aufnehmen. Übrigens, die Frauenhauskoordinierung in Deutschland ist pro Selbstbestimmungsgesetz. Mhm. Und die sagen, dass sie da kein größeres Problem drin sehen. Und es gibt immer wieder diese Sorge, dass es einen Missbrauch des Selbstbestimmungsgesetzes geben könnte, dass es dann mehr sexualisierte Übergriffe geben würde, mehr sexualisierte Gewalt. Ich finde aber ganz wichtig zu betonen, das geht mir oft unter in dieser Debatte, wo eigentlich sexualisierte Gewalt meistens stattfindet. Und zwar ist das meistens im privaten Umfeld. Also ich glaube, das ist für uns auch oft unangenehm, darüber zu reden oder das zuzugeben. Aber die meiste sexualisierte Gewalt findet im partnerschaftlichen Bereich statt, im familiären Umfeld. Und ich finde, dass wir, wenn wir wirklich mehr gegen sexualisierte Gewalt machen möchten, dann müssen wir darüber reden, wie stärken wir eigentlich die Finanzierung von Frauenhäusern? Wie stärken wir Anlaufstellen, Beratungsstellen? Aber dass wir immer wieder diese Debatte auf dem Rücken der Betroffenen, also auf dem Rücken von Transpersonen führen und sagen, oh, jetzt werden ganz viele Leute kommen, die das missbräuchlich nutzen würden. Wir haben ja ungefähr 10 Länder in Europa, die schon seit mehreren Jahren so ein Gesetz haben. Und wir kennen aus diesen Ländern keinen massiven Anstieg von Übergriffen im öffentlichen Raum. Das kennen wir nicht. Ist natürlich, alle können irgendwo den einzelnen Fall zitieren, der dann immer wieder hochgejazzt wird und als Beispiel herleiten, dienen muss. Aber im Großen und Ganzen ist es nicht so, dass Selbstbestimmung für Transpersonen und ein selbstbestimmter Geschlechtseintrag zu mehr Übergriffigkeit führen würde. Das finde ich ganz wichtig zu betonen.
Darf ich da vielleicht auch noch mal ganz, Hiel, kurz ganz kurz einhaken, weil es schon wichtig ist. Ich glaube, dieses Thema Missbrauch, das wird immer so rausgehoben. Ich glaube, das Thema Missbrauch ist nicht das Thema, um das es geht. Also weder den Transsexuellen zu unterstellen, dass da Missbrauch getrieben würde, noch dritten Personen, die sagen, ich missbrauche jetzt dieses Gesetz für meine Zwecke. Ich glaube, das ist nicht das Thema. Das Thema, um das es für mich dabei geht, ist einfach, wir sprechen von Respekt und Toleranz. Und ich glaube, die muss auf beiden Seiten vorhanden sein. Und ich glaube, es muss einfach möglich sein, dass auch Personen, die nicht transsexuell sind, die vielleicht konfrontiert werden mit Situationen, wo sie einfach sagen, ich fühle mich hier nicht wohl, ich fühle mich unwohl und ich möchte das auch nicht haben und das auch zum Ausdruck bringen dürfen. Dass wir die Toleranz und den Respekt auf beiden Seiten haben und man auch sagt, okay, es kann sein, dass es einfach Menschen gibt, die sagen, ich möchte das nicht haben. Da gibt es vielleicht Leute, die sagen, ich habe sexuellen Missbrauch erfahren und hab wirklich ein massives persönliches Problem damit, was wir ja alle nicht wissen. Also von daher glaube ich, wäre es schon wichtig, dass man anerkennt, dass es auch Räume geben muss, wo sich dann auch nur die biologischen Frauen wiederfinden. Ich kriege Schilderungen aus der homosexuellen Szene, wo es ganz massive Bedrängungen gibt. Ja, da wären wir jetzt, wenn Sie so wollen, vielleicht da wieder bei dem Thema Missbrauch. Aber ich glaube, es muss möglich sein, dass die Frauen diese Schutzräume haben. Und wenn es um die Frauenhäuser geht, dann ist es halt auch so. Die Frauenhauskoordinierung ist nicht im operativen Geschäft der Frauenhäuser mit drin. Da weiß ich nicht, ob das der richtige Ansprechpartner für diese Themen ist.
Da müssten wir wahrscheinlich mit denen selber drüber sprechen. Ja, sind das jetzt ist nicht Teil hier in der Runde.
Genau. Und eines möchte ich auch noch betonen. Wir reden von den Schutzräumen. Wir haben aber nicht angesprochen, was ist denn mit Frauenquote? Was ist mit den Errungenschaften der Frauen über die letzten Jahrzehnte, die da gemacht worden sind? Wir machen Frauen mit diesem Gesetz unsichtbar. Und da müssen wir auch noch mal drüber nachdenken.
Also Frauenquote habe ich eine sehr gute Erfahrung mit. Wir sind in der Grünen Bundestagsfraktion fast 60% Frauen. Zwei davon sind trans, aber auch wenn wir keine zwei Transfrauen in der Bundestagsfraktion hätten, dann hätten wir immer noch über 50% Frauen in der Bundestagsfraktion. Bei den anderen Bundestagsfraktionen sieht es wesentlich schlechter aus. Und ich weiß auch, dass bei Union und FDP noch nicht mal ein Viertel Frauen anwesend ist. Also ich sehe keinen Widerspruch zwischen der Gleichberechtigung von Transpersonen und einer Frauenquote, die mehr Frauen in öffentliche politische Ämter bringt.
Herr Amelung,
ich würde hier gerne einhaken.
Herr Amelung, gerne.
Und zwar muss man sich ja dann auch nochmal vergegenwärtigen, wenn wir von, also praktisch dem Begriff Geschlecht, der vorher vornehmlich auf das biologische Geschlecht abzielt, auch im allgemeinen Verständnis, und wenn dann auch Regelungen wie Quote, Schutzräume und es gibt sicherlich noch ganz viele andere auch dieser, also vom biologischen Geschlecht heraus gedacht, entwickelt und begründet werden, dann muss man ja schon sehen, dass sie hier doch etwas, also dass sich das Spielfeld, die Spielregeln ja doch erheblich verändern, wenn das dann durch Geschlechtsidentität als wenn das das Primat erhält. Und dann kann man sich schon fragen, wie aussagekräftig sind dann noch nach Geschlecht erhobene Statistiken und für welche oder von welchen, unter welchen Voraussetzungen, welchem Ziel wurden sowas wie eine Frauenquote überhaupt eingerichtet und passt das dann alles so noch? Also dann müsste man vielleicht eher die Quoten abschaffen an der Stelle.
Da sind wir dann auch wieder bei einer ganz anderen Diskussion. Ich würde jetzt gerne einmal eine kurze Runde mit Ihnen allen.
Ich wollte nochmal auf das Thema Angst eingehen, was die Frau Hell angesprochen hat.
Nicht Angst, Unbehagen.
Unbehagen.
Unbehagen, ja.
Das ist also, sehr wichtiger Unterschied.
Ja, also wenn man dieses Unbehagen zum Maßstab nimmt, dann müsste man ganz viele Schutzräume schaffen. Ja? Dann müsste ich auch sagen, wenn mir ein Mensch mit einer anderen Hautfarbe als weiß begegnet, wenn mir jemand, der muslimisch ist, begegnet, wenn mir jemand, der eine Kippa aufhat, begegnet, bei all diesen Menschen, die mir dann begegnen, könnte ich ja Angst haben, weil ich mal irgendwann mit einem von denen eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Und das kann kein Grund sein, sich bestimmten Bereichen ständig separieren zu wollen.
Das ist ein ganz schlechter Vergleich.
Das geht mir zu weit. Es gibt ja auch Menschen, die haben vielleicht von einem, der Muslim ist, mal schlechte Erfahrungen gemacht, aber das sagt ja nichts über alle anderen aus. So würde ich mich deswegen jetzt auf der Straße, muss ich mich da unwohl fühlen, wenn ich irgendwo an der Moschee vorbeilaufe. Das ist doch Unsinn.
Okay, wir sehen, dass der Vergleich hier nicht für alle trägt.
Nee.
Ich würde jetzt gern an der Stelle nochmal, wir haben über Unbehagen, nicht Ängste, über Unbehagen, über Szenarien gesprochen. Wir sehen auch, dass das Thema emotional diskutiert wird, auch sehr kontrovers, aber eigentlich so ganz in der großen gesellschaftlichen Debatte eigentlich nicht so richtig stattfindet oder wenn, dann auch gerne im Zusammenhang mit einem vermeintlichen Kulturkampf. Da liest man auch gerne mal bei Twitter den Hashtag Selbstbestimmungsgesetz neben dem Hashtag Heizungsgesetz zum Beispiel. Was müsste denn an Sie alle zum Abschluss die Frage passieren, damit dieses auch sensible Thema wirklich angemessen diskutiert wird und angemessen den Raum bekommt? Herr Amelung.
Also ich denke mal, als erstes müsste man anfangen, die sehr unterschiedlichen Diskursteilnehmer in dem Sinne ernst zu nehmen. Und da sehe ich auch gerade das Bundesfamilienministerium in der Pflicht, was sich meines Erachtens zu einseitig auf eine ganz bestimmte Position festgelegt hat und es hierbei auch den Auftrag versäumt, gesamtgesellschaftlich die Sachen im Blick zu behalten. Und wenn ich dann so abfällig mit Sorgen und Bedenken umgehe, die ja nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, wenn ich da so hinweggehe, erwecke ich natürlich kein Vertrauen. Und dann ist völlig klar, dass sich hier etwas polarisiert und dass dann auch die andere Seite immer giftiger, unversöhnlicher und hasserfüllter werden kann.
Frau Slavik?
Naja, wir erleben gerade eine Hypervisibilität. Also Transpersonen sind über der Maßen sichtbar, so wie sie es lange nicht waren. Und das ist auch für die psychische Gesundheit von vielen Transpersonen nicht gut. Also wir kenne da auch Studien zu aus anderen Ländern, die die Diskussion durchgemacht haben zum Selbstbestimmungsrecht, dass das die psychische Gesundheit von Transpersonen, aber auch von anderen queeren Menschen, also von der, ich sag mal, gesamten LGBTIQ-Community auch sehr sehr schlecht beeinflusst hat. Und deswegen würde ich uns alle dazu aufrufen, dass wir vielleicht auch so, wie wir das heute hier getan haben, uns sachlich mit den verschiedenen Argumenten auseinandersetzen, aber dass dieses Thema auf Twitter rauf und runter diskutiert wird, das ist, glaube ich, der Sache echt nicht angemessen. Ich kriege es auch gespiegelt aus meinem Umfeld. Eine Freundin von mir, die auch trans ist, sagte mir letztens, also sie ist jahrelang immer auf die Frauentoilette gegangen. Sie ist eine Frau, trans, und jetzt mittlerweile hat sie Angst. Also sie fühlt sich jetzt in Frauenräumen auch unwohl, weil es ständig in den Nachrichten ist, wir ständig die Diskussion führen, und manchmal ist auch die Frage, wir können den Leuten ja auch nicht ansehen, wer ist eigentlich trans, wer ist cisgeschlechtlich, und fangen wir jetzt an, Frauen, die burschikos aussehen, die irgendwie kurze Haare haben oder nicht besonders feminin auftreten, fangen wir an, die dann bald aus Frauentoiletten rauszuschmeißen. Ich habe solche Szenen schon in den USA auch gesehen, wo es entsprechende Gesetze gab, dass man nur noch die Toilette benutzen darf, die mit dem Geburtsgeschlecht übereinstimmt. Also es kann auch in die andere Richtung gehen, dass die Gesellschaft dann irgendwann anfängt, restriktivere Gesetze zu erlassen, die dann für die Betroffenen, aber auch für alle anderen sehr schädlich und gefährlich sein können. Deswegen lasst uns sachlich und in der angemessenen Tiefe darüber diskutieren, so wie wir es heute getan haben, und auch mit der nötigen Ruhe vielleicht.
Frau Weitze, wie ist da Ihr Appell?
Ich bin auf jeden Fall für mehr Bildung und Information. Also jede Person, die zu dem Thema aktiv wird in den Medien, sollte sich vorher intensiv mit allen Seiten beschäftigen, bevor man einsteigt und selber Informationen verbreitet, die noch nicht ganz ausgegoren sind. Und ich würde auch die Forderung nach mehr Forschung, gerade bei Kindern und Jugendlichen, unterstützen. Allerdings kann man Menschen, die jetzt aktuell sehr leiden, nicht die nötige medizinische Behandlung verweigern mit dem Argument, es wäre noch nicht alles bis das letzte Ende erforscht. Ne? Also Fortbildung und in jeder Hinsicht.
Frau Hiel, wie ist Ihr Appell, dass wir die Diskussion ja vielleicht auch enttabuisieren und breit und angemessen debattieren?
Also ich glaube, wir müssten sie wirklich in der Breite führen, dass dieses Thema ständig in den Nachrichten ist. Ich sehe das anders. Es ist punktuell so. Ich glaube, da sind wir auch vielleicht viel in unserer Berliner Blase unterwegs und dann auf Twitter hängen wir dann an diesem Thema dran. Ich glaube, es ist viel zu wenig diskutiert in der Bevölkerung. Ich glaube, es geht viel um Respekt und Toleranz. Das hatte ich schon genannt, und im Umgang miteinander. Ich sehe auch im Umfeld, dass der Umgang im normalen Leben ganz gut funktioniert, wenn man dieses Thema nicht immer ganz so hoch hebt. Also von daher unaufgeregt diskutiert, so wie wir das heute auch gemacht haben. Und wenn man anerkennt, dass jede Meinung zunächst mal ausgesprochen werden darf, solange da keine Beleidigung und was Unflätiges mit dabei ist, und dass wir dann versuchen, uns gegenseitig zu verstehen, was aber nicht heißt, dass wir immer jeweils die gleiche Meinung haben müssen.
Das war unsere Diskussion über das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Danke an meine Gäste, an Sie alle vier, den Publizisten Till Amelung, Nike Slavik von den Grünen, Bundestagsabgeordnete Susanne Hiel, auch Bundestagsabgeordnete von der CSU, und Petra Weitze von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität. Mein Name ist Sina Fröndrich. Ich sage danke fürs Mitdiskutieren und Mitdenken und tschüss.